Was waren deine Träume damals?
Erstens habe ich gedacht, wenn ich nach Deutschland gehe, ich lasse diese Kopftuch weg, kann ich meine Haare auflassen, einfach offen, keiner sagt mir was. Ich ziehe ein enge Jeans mit meinem Sneaker, gehe ich raus und keiner sagt mir was. Wirklich. Ich habe immer gedacht, oh Gott, ich bin dann frei. Ich nehme diese Kopftuch, schmeiße ich weg. Das war meine erste Gedanke.
Im März 1995 verlässt meine Mutter Iran und kommt nach Deutschland. Sie ist da 26 Jahre alt. Nur ein paar Jahre jünger, als ich jetzt bin.
Ich wusste wirklich nicht, was passiert hier in Deutschland. Ich hatte null Ahnung. Ich wusste nur, ich habe geheiratet, ich komme nach Deutschland und ich baue eine Familie auf. So habe ich gedacht.
Als sie am Flughafen landet, merkt sie direkt, hier ist alles anders. Das erzählt sie mir in verschiedenen Gesprächen immer wieder.
Als ich nach Deutschland kam im Flughafen, das war eine Ruhe drin. Alles in Ruhe, so wie Roboter. Jeder hat seine Arbeit gemacht und die Mitarbeiter, die waren alle in Ruhe. Man könnte überhaupt nicht vergleichen mit Iran, mit diesem Lärm, was in Teheran war.
Ihr müsst euch vorstellen, Teheran ist so eine richtige Großstadt, eine Metropole. Mindestens 10 Millionen Menschen leben da. Und da ist einfach was los. Restaurants, Cafés, Malls, Läden haben bis tief in die Nacht geöffnet. Alle sind draußen, vor allem im Sommer. Es ist laut, überall Stau, Hubgeräusche. Alles, nur keine Ruhe.
Das war alles anderes.
Vom Flughafen geht es für meine Mama weiter in die Kleinstadt, nach Eppingen. Eine Kleinstadt mit weiten Feldern drumherum. Ein ziemlicher Gegensatz zu Teheran. Da wohnen meine Eltern erstmal, bis sie 50 Kilometer weiter nach Germersheim ziehen. Und Germersheim ist mindestens genauso ruhig.
Also es ist so, als würde man aus New York nach Germersheim ziehen.
Genau, ja.
In den 90ern wohnen in Germersheim nicht mal 20.000 Menschen. Es ist beschaulich.
Ich habe immer gedacht, wo sind die Leute? Warum sind überall leer?
Kleinstadtleben statt Big City Life. Und meine Mama, die wandelt im Kulturschock durch die Gassen und Geschäfte und muss das alles erstmal sacken lassen.
Es war ein Aldi.
Drogerie.
Ihr Platz war ein Penny, Schlecker und ein paar Bäckerei und so ein Schuhgeschäft war das und ein Sportgeschäft, aber kleine, so Boutique waren die. Und die haben auch so immer um 17 Uhr zugemacht.
Mhm. Krass.
Ja, richtig zu und besonders im Winter, das war schrecklich. Wirklich.
Ja, also ich meine, man muss auch sagen, ist es ja hier früh, wird es ja dunkel.
Genau, früh wird dunkel und die Leute, die haben diese Rouladen.
Rouladen
runtergemacht und kein Lichter waren an, so Kerze und so, Romantik. Man wird depressiv.
Und noch etwas ist ganz anders. Das Wetter. In Teheran ist es das ganze Jahr über ein paar Grad wärmer als hier.
Ich habe damals, als ich im Iran war, habe ich Regen geliebt. Wir, die Verrückte ging. Als es geregnet hat, wir sind rausgekommen, spazieren gegangen. Aber hier habe ich Regen gehasst, weil auf einmal 2-3 Wochen hat es geregnet, hat nicht aufgehört. Ganz dunkel alles.
Meine Mama in Deutschland, mit Mitte 20 und viel Hoffnung im Gepäck. Jetzt ist sie da. Und jetzt ist sie frei vom Regime. Frei von Kleidervorschriften. Sie ist endlich frei. Nur jetzt ist sie fremd.
Ja, es schön war das alles sauber, ordentlich, alles nach Regeln. Aber irgendwas hat für mich gefehlt.
Deutschland. Hier sind wir zu Hause. Das habe ich vor den Xinjiang-Azadi-Protesten 2022 nie in Frage gestellt. Solange ich denken kann, haben meine Mutter und ich immer versucht, uns so gut es geht zu integrieren. Uns allen war es lieb, angepasst zu sein und da draußen unter den Deutschen außerhalb unseres Wohnzimmers nicht aufzufallen. Dabei habe ich nie darüber nachgedacht, ob uns das auch glücklich macht. Seit den Protesten hat sich das geändert. Plötzlich ist meine Mama draußen ganz anders. Sie ist laut, sie protestiert zusammen mit anderen IranerInnen. Sie fällt auf. Mein Leben lang habe ich meiner Mutter dabei zugeschaut, wie sie versucht hat, die perfekte Deutsche zu sein. Und das hat auch was mit dem deutschen Bild von IranerInnen zu tun. Mein Name ist Aida Amini und das ist Azizam, die Revolution meiner Mama. Episode 4, frei aber fremd. Hunderttausende verlassen Iran in den Jahren nach der Revolution 79. Manche wandern aus, manche flüchten. Und für viele ist das Ziel Deutschland. Und das war auch schon vor der Revolution so. Auch damals sind IranerInnen hierher gekommen, zum Studieren, zum Arbeiten oder weil sie vor dem Schah-Regime flüchten mussten. Auch Khaled Mushkan ist schon ein Jahr vor meiner Mutter nach Deutschland gekommen. Ihr Bruder, also mein Onkel Hamid, war hier. Und mein Vater ja auch schon seit den 80ern. Trotzdem war das Auswandern für meine Mutter mit gemischten Gefühlen verbunden.
Und du hast ja sehr viel zurückgelassen.
Was meinst du mit zurückgelassen?
Alles, du hast deine ganze Familie und Freunde zurückgelassen.
Ja, das habe ich alles zurückgelassen und dann, ja, hier war komplett anders.
Und wie war das für dich, dass du deine Freunde zurückgelassen hast?
Eine war schon weg in Dänemark. Mushkan war auch hier.
Mhm.
Eigentlich ich war froh, dass ich die beide wieder sehen kann.
Die Hälfte aus der Clique meiner Mama, ihr erinnert euch, Emdoel Ar, waren schon in Europa. Sie weiß damals also, wenn ich nach Deutschland gehe, kann ich endlich meine beste Freundin Mushkan wiedersehen.
Aber trotzdem habe ich schon einige Sachen zurückgelassen, einige Leute, meine ganzen Erinnerungen, meine Familie, alles habe ich zurückgelassen, ja, das stimmt. Aber diese Freude habe ich gehabt, dass ich meine beste Freundin wiedersehe und...
Papa? Der Papa! Mama, wieso sind wir alle so laut immer? Junemann!
Musst du schneiden?
Nee, aber das stört im Hintergrund, Baba.
Wo mein Papa hier gerade schon wieder dazwischen grätscht, ich schulde euch noch eine Auflösung aus der letzten Folge. Da hat mein Papa ja behauptet, er wäre am Flughafen Tempelhof gelandet und dann aus der DDR nach West-Berlin spaziert. Was ja erstmal keinen Sinn ergibt, weil Tempelhof liegt in West-Berlin.
Hast du gefunden, Papa? Mit ganz vielen Pässen bist du zurückgekommen. Oha.
Ich gebe natürlich keine Ruhe, bis ich handfeste Beweise sehe.
Ich such mal mit dir mit.
Mein Papa und ich durchforsten also die gut 10 Pässe, die er rausgekramt hat.
Ah.
Mensch. Mit der DDR.
Krass. Oha. Mama und Papa hat DDR angekommen. Oh mein Gott.
Tatsache.
Ah, krass.
In einem der Pässe ist ein Stempel aus der DDR. Groß und deutlich.
Du bist eingereist und direkt wieder ausgereist.
Ja, genau.
Am gleichen Tag.
Genau, von reingekommen bin ich rausgegangen.
Krass, oh, da steht sogar, einmal steht Flughafen Schönefeld Einreise und da steht sogar...
Mein Papa hat also nicht übertrieben. Er hat allerdings die Flughäfen durcheinander gebracht. Er ist am Flughafen in Schönefeld angekommen, nicht in Tempelhof.
Und da steht sogar Bahnhof Friedrichs.
Genau, Bahnhof
Friedrichsstraße.
Genau.
Ah, krass.
Das steht alles da.
Oha, Mama, wir haben endlich ein Dokument gefunden.
Ich habe das mal nachrecherchiert. In den späten 80er Jahren hat die DDR AsylbewerberInnen tatsächlich einfach so über die Grenze in den Westen spazieren lassen. Zeitweise kamen so viele Menschen aus aller Welt über die DDR nach West-Berlin, dass die Behörden Notunterkünfte eingerichtet haben. Die DDR-Führung wollte die Bundesregierung damit unter Druck setzen. Für meinen Papa geht es damals also von Ost nach West-Berlin und dann nach Eppingen. Und dorthin holt er dann auch meine Mutter. So, zurück zur Geschichte. Danke, Papa. Meine Eltern lernen sich kennen, als mein Papa seine Verwandten in Iran besucht. Meine Mutter ist nämlich mit seiner Nichte befreundet. Die beiden studieren zusammen Germanistik in Teheran und wohnen zufällig auch im selben Viertel. Meine Eltern verlieben sich. Und als mein Vater zurück in Deutschland ist, halten sie ihre Beziehung so gut sie können über die Distanz aufrecht. Bis sie schließlich 1994 in Iran heiraten. Und kurz darauf zieht meine Mutter dann zu meinem Papa nach Eppingen. Das Ding ist, weil mein Papa in Deutschland Asyl beantragt hat, wurde ihm die Region erstmal zugewiesen. Er konnte sich nicht aussuchen, wo er hinzieht. Und dann hat er mit der Zeit angefangen, sich niederzulassen, hat einen Job gefunden und eine Wohnung und ist deswegen dort geblieben. Dass meine Mama bei ihrer Ankunft erstmal einen kleinen Kulturschock bekommt, haben wir ja jetzt schon gehört. Deutschland ist düster, kalt und die ländliche Gegend, in der sie landet, einfach leergefegt. Aber davon lässt sich meine Mama erstmal nicht beirren. Nach ein paar Wochen in Eppingen will sie sich endlich unter Leute mischen. Die müssen doch irgendwo sein. Also plant sie einen Besuch in der Disco, in der mein Papa damals als Türsteher gearbeitet hat. Ihr müsst dazu vielleicht wissen, meine Mama war vorher noch nie in einer Disco. Denn zu der Zeit, in der man in Iran als junge Frau noch in die Disco gehen konnte, also vor der Revolution 79, da war sie noch zu jung, nämlich erst 10 Jahre alt. Und direkt danach wurde islamisches Recht eingeführt. Partys, Alkohol, Jungs und Mädchen zusammen, das ging dann offiziell alles nicht mehr. Discos waren für meine Mama also etwas, das sie nur von ihren 3 älteren Schwestern kannte. Von vor der Revolution.
Kannst du dich daran erinnern?
Ja, ich erinnere mich dran. Die haben sich immer schick gemacht, ihre Haare gemacht und dann die 2 sind immer zusammengegangen. Das war ich habe immer den Namen geliebt. Blue Up war dieser Club, hat diesen Namen gehabt. Blue Up, heute gehen wir in Blue Up.
Ja?
Ja.
Wie cool.
Und noch.
Und was haben die erzählt, wie es war im Club? Was gemischt? Ja.
Ja, gemischt, Jungs und Mädchen, ja, richtig getanzt und Alkohol getrunken.
Gab es Alkohol?
Alkohol, ja, es gab's alles.
Kann man sich heutzutage ja gar nicht mehr vorstellen. Aber ja, in Teheran gab es in den 60ern und 70ern, für die, die es sich leisten konnten, Nachtleben mit Clubs und Partys und fancy Outfits. Und mit diesen schillernden Bildern im Kopf macht sich meine Mutter auf zu ihrem ersten Besuch in einer deutschen Disco.
Dann sind wir einmal mit Lilly auch reingegangen, aber...
Lilly ist die Frau von meinem Onkel Hamid. Die beiden haben damals ganz in der Nähe gewohnt.
Das war so dunkel da drin.
Aber so sind ja Clubs.
Ja, aber im Vergleich mit unseren Partys, wir haben uns so schick gemacht. Wir haben unsere Haare gestylt, extra die Nägel gemacht, uns geschminkt. Aber hier, jeder hat ein Glas in der Hand gehabt und dann war nicht in meiner Vorstellung.
Man muss auch sagen, es war ja Dorfdisco, muss man ja auch sagen.
Ja, genau. Ein ganz großer Disco war das.
Großraumdisco, so wie A65.
Ja, ganz großer Disco war das. Aber
hat dir nicht gefallen?
Nein.
Das interessiert mich.
Hat mir überhaupt nicht gefallen.
Das ist ja was spannend.
Dann habe ich gesagt, komm zu Lilly, komm, gehen wir. Das ist so langweilig für mich. Keiner hat richtig getanzt und so. Die haben sich einfach bewegt. Das war deren Tanz. Ja.
Okay, der erste Versuch, in Deutschland Anschluss zu finden, geht also in die Hose.
Bin ich nie mehr gegangen, einfach in Disco.
Aber Disco hin, Disco her. Meine Mutter hat sowieso ganz andere Pläne. Sie will nämlich ihr Germanistikstudium fortsetzen. Also fährt sie nach Heidelberg, um sich dort an der Uni einzuschreiben.
Als ich mich angemeldet habe in Heidelberg, das war so schön. Ich habe geguckt, das war in dieser Schloss, meine Anmeldung. Und bin ich in dieses Schloss gelaufen und das war alles schön. Habe ich die Mädchen und Jungs gesehen, wie die einfach miteinander reden und so. Und habe ich mir gedacht, oh Gott, ich kann auch hier studieren ohne Problem.
Aber es ist ein bisschen anders gekommen.
Ich habe mich angemeldet, aber hat nicht geklappt. Ich war dann schwanger mit dir. Da habe ich alles dann weggelassen und zu Hause geblieben.
Schon nach wenigen Monaten in Deutschland wird meine Mutter schwanger. Mit mir. Und schon wieder fühle ich mich irgendwie schuldig.
Das ist nicht so geil, oder?
Ja, aber ich denke auch, wenn ich studiert hätte, dann wollte ich Karriere machen. Und dann mit Kind und so, was sollte ich dann machen ohne Hilfe hier? Dann hätte ich dich in Kindergarten lassen muss, ganze Tag und ganz alleine und so. Deswegen bin ich auch froh, dass ich nicht studiert habe. Das ist nicht so...
Ich glaube, du redest es dir nur ein.
Nein, wirklich nicht.
Okay. Okay.
Ich wollte schon gerne studieren, aber das ist nicht so schlimm. Ich bin froh, einfach bei euch zu... Ich bin froh, dass ich zu Hause war bei euch.
Meine Mutter sagt das hier so. Aber irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich möchte ihr glauben, dass sie das alles so gut findet, wie es gekommen ist. Ihr merkt es schon, für meine Mama gibt es in Deutschland am Anfang ein paar Schwierigkeiten, kleine Enttäuschungen. Das ist wahrscheinlich auch normal. Aber dann, eines Abends bei uns zu Hause, hake ich nochmal nach. Ich will wissen, wie denn dann ihr Alltag in Deutschland war. Schwanger, alleine mit Papa in Germersheim.
Ich war mehr zu Hause, habe ich viel zu Talkshows gelaufen im ProSieben. Habe ich die gerne geschaut. Von Arabella war diese österreichische Moderatorin. Und dann ein paar Serien sind gekommen auf ProSieben, habe ich jeden Tag geguckt.
Welche Serien?
So amerikanische Serie. Beverly Hills habe ich sehr gerne geguckt. Ihre Kleider, ihre Styles. Was die alles unternehmen miteinander, das habe ich gerne geguckt. Alle unter einem Dach, das war auch schön. Eine schrecklich nette Familie, die waren lustig.
Langsam wird mir klar, wie die Zeit damals wirklich für sie war, wie viel Zeit sie alleine zu Hause verbracht hat. Sie hatte sich das alles doch ganz anders vorgestellt.
Mit meinem Sneaker gehe ich raus und keiner sagt mir was.
Stattdessen sitzt meine Mama alleine vom Fernseher.
Aber im Nachhinein, ich bin froh, dass ich in Deutschland geblieben bin. Es war alles besser hier, auch für euch. Für eure Bildung und so war viel besser und einfacher. Aber diese Einsamkeit habe ich immer noch. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich alleine bin. Warum meinst du?
Das ist traurig.
An der Stelle muss ich kurz das Aufnahmegerät ausschalten und wir beide weinen einen Moment zusammen. Weil wenn ich weine, muss meine Mutter auch weinen. Auch wenn sie eine Sekunde vorher noch gelacht hat. Ich glaube, das Lachen ist so ihr Coping-Mechanismus, um mit Trauer umzugehen. Wenn sie von der Auswanderung, von Revolution und Krieg erzählt, dann auch immer mit einem Lachen. Ich bin genauso. Aber unter all den Witzen und dem Lachen merke ich immer mehr, meine Mama, die war richtig traurig. Sie ist richtig traurig.
Das war nicht alles in meiner Vorstellung. Ich war richtig enttäuscht. Wirklich, ich war richtig enttäuscht von Deutschland.
Wie war das für dich, keine Freundinnen hier zu haben? Boah, voll die harte Frage. Wie war es für dich, alleine zu sein?
Es war so, dass ich nie rausgegangen bin von zu Hause. Weil Papa hat immer gesagt, musst du aufpassen, musst du die Tür nicht aufmachen. Und er hat mir immer Angst gemacht, dass ich nicht alleine rausgehen soll. Ich kenne mich hier nicht aus. Deswegen war ich auch oft zu Hause. Ich habe gelesen, habe ich Fernsehen geguckt. Und dann, er hat Wochenende gearbeitet bei dieser Security in Disco. Und Wochenende sind wir immer nach Lingenfeld gekommen, zu meinem Bruder und Lilly. Und waren wir zusammen mit Lilly.
Mhm. Also du hast schon andere Leute gesehen, aber du warst jetzt nicht Teil der deutschen Gesellschaft.
Nein, war ich nicht.
Aber dann, ein Jahr nachdem meine Mutter in Deutschland ankommt, komme ich 1996 auf die Welt. Ich finde die Vorstellung, dass wir beide fast genau gleich lang in diesem Land leben, irgendwie besonders. Meine Schwester Anahita bekommt sie dann 3 Jahre nach mir. Und dadurch kommt meine Mutter immer mehr mit Deutschen in Berührung. Wir sind auf eine Art ihr Zugang zur deutschen Gesellschaft.
Mit ein Jahr habe ich dich in Krabbelgruppe habe ich angemeldet. Und dann einmal in der Woche sind wir zusammen einfach hingegangen und mit anderen Mutter und Kinder gespielt.
Und sie macht alles, um Anschluss zu finden.
Ich habe versucht, überall so teilzunehmen, zum Beispiel im Kindergarten oder Schule, wenn irgendwas war. Ich habe mich immer eingetragen. Lesehilfe war in eurer Schule, habe ich immer mich eingetragen, auch bei dir, auch bei Anahita. Zum Beispiel war Weihnachten, habe ich mich eingetragen, Kekse backen oder irgendein Bastelnachmittag habe ich immer teilgenommen. Dass die sehen, ja, ich habe Interesse und dann, ich bin da. Dass sie mich einfach kennen.
Für meine Mutter fühlt sich alles aber irgendwie oberflächlich an. Aus den Bekanntschaften, aus dem Kindergarten und der Schule entwickeln sich keine richtigen Freundschaften.
Aber ich habe keine Gemeinsamkeit gehabt mit denen. Ich habe keine gemeinsame Interesse gehabt mit denen. Ich weiß nicht, die haben sich von damals gekannt. Die waren in einem Dorf, von der Schule haben sie sich gekannt. Und deswegen habe ich nicht so richtig reingepasst.
Trotzdem versucht sie es weiter. Aber wenn sie zu Hause ist, in ihrem Wohnzimmer, dann ruft sie regelmäßig ihre 3 besten Freundinnen aus der Schule an. Khale Lale, Khale Roxana und Khale Mushkan. M-Duel-R. Die 4 sind immer noch unzertrennlich und wirklich ständig in Kontakt. Auch wenn sie nicht in derselben Stadt wohnen oder nicht mal im selben Land. Das ist bis heute so. Seit ich klein bin, kommen die Freundinnen immer wieder bei uns zu Besuch. Wir fahren auch zusammen in den Urlaub. Meine Mutter blüht dann immer richtig auf. Sie redet ununterbrochen, lacht, macht Späße. So sehe ich sie sonst nicht so oft. Damals in der Schule nehmen sie Kassetten auf und schreiben sich gegenseitig Briefe. Sie lernen zusammen englische Songtexte. Sie durchleben gemeinsam einen Krieg und laufen vor der sogenannten Sittenpolizei weg. So nahe wie ihren 3 Freundinnen ist meine Mutter sonst niemandem auf der Welt.
Vorgestern Abend haben wir mit Mädels telefoniert. Wir waren wieder so glücklich wie damals. Und haben wir gedacht, wie ist es, wenn wir wieder zusammen im Iran sind und dann machen wir was. Wir können Reise planen und einfach zusammen chillen.
An die Freundschaften, die meine Mutter in Iran geschlossen hat, kommt einfach nichts ran. Ich verstehe, dass der Mama-Smalltalk in der Krabbelgruppe da nicht mithalten kann. Aber ich frage mich auch, wäre sie vielleicht immer so ausgelassen, wenn sie in Iran geblieben wäre? Sie wirkt so glücklich mit M-Doll-A und diesem kleinen Stück Iran hier bei sich in Deutschland. Ich merke das auch, wenn die iranischen LieblingskünstlerInnen meiner Mutter Konzerte in Deutschland spielen. Viele berühmte Sänger und Sängerinnen haben Iran nach der Revolution verlassen und spielen seitdem ihre Hits von damals auf der ganzen Welt. Diese Musik aus den 60ern und 70ern ist längst der Nostalgie-Soundtrack für die Diaspora geworden. Allen voran die Songs von Gugush, der iranischen Queen of Pop. Die ist gerade, also Frühjahr 2025, auch auf dem Remix von Azizam mit drauf. Ihr wisst schon, der Hit von Ed Sheeran. Vor allem mit Mushkan, dem anderen M aus M-Duel-A, nimmt meine Mutter so viele Konzerte mit, wie sie kann. Khale Mushkan wohnt ja glücklicherweise ganz in unserer Nähe.
Gugush waren wir Konzert
ja,
zusammen.
In Deutschland. Mhm. Wir waren bei Darius im Konzert und Gugush.
Zweimal Gugush.
Erste Konzert war aber mit unseren Männern bei Leyla Furhar und Ebi.
Ja.
Das war auch schön.
Ja, das war sehr schön. Moshkan hat mich nach vorne gedrückt. Geh vor. Sie ist groß hinter mir.
Da haben wir gesagt, wir gehen mal die Finde mal ein Foto machen. Sie ist richtig in dem Zimmer gegangen, ja, mit dem Foto. Ja, Abby haben wir Fotos, ja, und mit Lederfell haben wir Fotos gemacht.
Richtige
Fangirls. Ja, meine coole Fans.
Solche Besuche und Konzerte sind allerdings die Ausnahme. Und mit der Zeit verblassen die Erinnerungen an Iran. Iran gibt es nur bei uns zu Hause, in Telefonaten oder eben mal auf Konzerten. Aber ansonsten draußen, da lebt meine Mutter ein deutsches Leben. Und sie passt sich immer mehr an.
Ich sag ja manchmal zu dir, dass du so Eimann aussiehst, wenn du Sneaker hast.
Ich kann es euch nicht ganz erklären. Aber wenn meine Mama mit ihren sauberen rosa Sneakern rumläuft, gibt sie mir so Moni-Vibes. Also so Moni und Biggie mit Piccolo unterwegs auf dem Girls-Trip.
Ich finde auch die Klamotten zum Beispiel, die du trägst oder die Papa trägt oder die wir tragen, sind ja schon sehr deutsch. Ich sage ja manchmal, du siehst aus, wenn du dir neue Schuhe kaufst, sage ich mal, du siehst aus wie Biggie, wie Birgit oder Gabi tragen würde. was macht ihr noch, um euch anzupassen?
Ich versuche einfach nicht zu diskutieren mit Leuten.
Du? Du diskutierst voll viel.
Ja, aber ich versuche, dass ich...
Wieso lügst du?
Das heißt nicht diskutieren. Ich sage meine Meinung, aber ich diskutiere nicht. Das sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Ich äußere immer meine Meinung. Ich bestehe darauf, dass ich meine Meinung einfach zu äußern. Mhm. Aber diskutieren tue ich nicht.
Also du willst im Prinzip kein Problem sein für die,
genau,
Leute.
Genau, ich will einfach so locker sein, dass es kein Problem gäbe. Auch, dass ich mich so anziehe, dass ich draußen so nicht so laut bin, dass ich mich an Regeln halte, was es gibt, dass ich nicht so viel auffalle.
Mit der Zeit scheint das für meine Mutter wirklich oberstes Gebot zu werden. Bloß nicht auffallen.
Wieso sprechen wir draußen eigentlich fast nur Deutsch?
Ich möchte nicht, dass wir so auffallen mit unserer Sprache. Und ich finde, es ist auch unhöflich, weil die anderen verstehen nicht, worüber wir reden. Und finde ich sehr unhöflich, dass man auf andere Sprache redet.
Aber findest du das doch irgendwie doch auch traurig? Ist ja nicht schlimm, wenn man auf einer anderen Sprache spricht. Die Leute haben hier teilweise Dialekte, man versteht die ja auch nicht. Also wenn wir ins tiefste Allgäu fahren, verstehen wir die ja auch nicht.
Ja, das stimmt, aber ich denke, das ist unhöflich.
Ich frage mich halt, ob das wirklich der Grund ist. Spricht meine Mama in der Öffentlichkeit nicht ihre Muttersprache, weil das unhöflich ist? Oder weil wir einfach komisch bis böse angeschaut werden, wenn wir doch mal Farsi sprechen? Als meine Mutter nach Deutschland gekommen ist, hatten viele ein bestimmtes Bild von Iran im Kopf. Und das war mit gewissen Stereotypen verbunden. Nach der Revolution 79 gehen Bilder um die Welt. Von ganz in Schwarz gehüllten Frauen und wütenden Menschenmengen, die den Untergang der westlichen Länder herbeiwünschen. Und dann?
This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center.
Oh my God.
That looks like a second plane. So this looks like it is some sort of a concerted effort to attack the World Trade Center.
Am 11. September 2001 wird das World Trade Center in New York von Terroristen angegriffen.
Nach einem Terroranschlag sind in New York beide Türme des World Trade Centers eingestürzt. Am Nachmittag waren zwei Flugzeuge gegen das Gebäude geprallt.
Es ist ein Anschlag auf die Freiheit und ich glaube, jeder von uns ist ein Stück weit fassungslos.
Ein paar Monate später spricht Präsident George W. Bush in einer Rede zum ersten Mal von der sogenannten Achse des Bösen.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world.
Diese Achse des Bösen besteht aus ein paar ausgewählten Ländern, die laut Bush Terrorismus unterstützen und nach Massenvernichtungswaffen streben. Dazu gehören Nordkorea, Irak und Iran.
Some of these regimes have been pretty quiet since September the 11th. But we know their true nature.
Das war die Rhetorik der USA. Und ungefähr ein Jahr später, im März 2003,
Knapp 2 Stunden nach dem Ablauf des Ultimatums hat die USA den Krieg gegen den Irak begonnen. Heute Morgen gegen 3:30 unserer Zeit waren in Bagdad Explosionen zu hören und Flugabwehrfeuer. Vor etwa einer Stunde hat sich dann US-Präsident George W. Bush mit einer Rede an die Nation gewandt.
Die USA greifen Irak an. Sie rechtfertigen den Angriff damit, dass es angeblich Massenvernichtungswaffen in Irak geben soll. Das Ding ist, später stellt sich heraus, dass es sie da niemals gab. Also nochmal, weil das ist schon einfach mindblowing. Die USA greifen Irak an und ihre Rechtfertigung dafür war einfach ausgedacht? Es gibt damals noch ein weiteres Motiv für den Krieg. Irak soll von einem brutalen Regime befreit und vom Westen an die Demokratie herangeführt werden.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger.
Dieses Bild, der gefährliche Nahe Osten, vor dem der Westen geschützt werden muss, die Menschen, die dort befreit werden müssen, das ist die Erzählung. Die ist aber eigentlich schon viel älter. Genau damit hat sich zum Beispiel Edward Said viel beschäftigt. Er war ein palästinensisch-amerikanischer Professor und Autor. 1978 hat er ein Buch geschrieben, das heißt Orientalism. Auf Deutsch Orientalismus. Darin zeigt er, schon seit der Antike gibt es im Westen bestimmte Vorstellungen über den sogenannten Orient. Richtig stark wurden diese Klischees aber ab dem späten 18. Jahrhundert, also zur Zeit des Kolonialismus. Da wurde der Orient oft als rückständig, irrational oder exotisch dargestellt. Dabei war eigentlich egal, wo genau dieser Orient überhaupt sein soll. Ob eben Iran, Indien oder Nordafrika. Es ging nie um die echten Menschen oder Kulturen, sondern um ein Bild, das der Westen kreiert hat. Ein Bild, das helfen sollte, sich selbst als überlegen darzustellen und die anderen als... Jetzt stellt euch vor, wie ich viele Anführungszeichen mache. Die Fremden, die man kontrollieren oder zivilisieren muss. Und daran hat sich auch Jahrhunderte später nicht so viel geändert. Nach dem Irakkrieg rückt auch Iran weiter in den Fokus. Iran mit seinem neuen anti-westlichen Regime passt in diese Logik natürlich wie die Faust aufs Auge. Das Land wird zum wichtigen Gegner, der alles in sich vereint, was gegen die sogenannten westlichen demokratischen Werte geht. Und jetzt geht es nur noch um eine Sache. Iran könnte eine Atombombe bauen.
Was hinter diesem Zaun passiert, das macht viele im Westen nervös. Das Atomkraftwerk Bushehr ist Irans sichtbarstes Zeichen ihres Nuklearprogramms. Der Westen vermutet dahinter einen Vorwand zum heimlichen Bau der Atombombe.
Weltweit ist man sich einig. Einen Iran mit Atomwaffen, den will keiner. Vor allem Israel fühlt sich bedroht. Von dort kamen deshalb auch Forderungen nach einem Militärschlag gegen die iranischen Atomanlagen.
2007 wird ein Bericht veröffentlicht, der sich auf Aussagen mehrerer US-amerikanischer Geheimdienste beruft. Dieser Bericht geht davon aus, dass Iran sein Atomwaffenprogramm mit hoher Wahrscheinlichkeit im Herbst 2003 auf Eis gelegt hat. Andere Berichte kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Trotzdem bleibt das Thema Iran und Atomwaffen heiß. Mit ganz realen Folgen für IranerInnen weltweit. Misstrauen, Visaprobleme, Stempel im Pass, die plötzlich alles schwieriger machen. Davon sind nicht nur IranerInnen, sondern auch extrem viele andere Menschen betroffen. Zum Beispiel Menschen aus Irak, Afghanistan, Kurdistan. Und in dieser Stimmung, Iran auf der Achse des Bösen, zieht uns unsere Mutter groß. Auch deswegen versucht sie vor allem eins, nicht aufzufallen. Oder anders, sich zu integrieren. Ich habe Integration früher immer als komplette Anpassung verstanden. Also jemand gilt nur als gut in die deutsche Gesellschaft integriert, wenn man die eigene Kultur völlig aufgibt und versucht, so deutsch wie möglich zu sein. Also so spricht, isst, aussieht und klingt wie die anderen Mütter im Kindergarten. Meine Mama spürt jetzt zwar nicht mehr die kontrollierenden Augen Irans, aber sie spürt die Blicke von den Deutschen, die beobachten, wie sie sich integriert. Ich kann mir also vorstellen, dass der Druck, sich anzupassen, nicht einfach nur aus meiner Mama herauskam. Er kam auch, oder vielleicht vor allem von außen. Und dieser Druck ist natürlich auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. Ich bin ja genau in dieser Zeit aufgewachsen. Dieses Bild von Iran hat in mir ein Unbehagen ausgelöst. Fast schon Scham. Ich wollte den Leuten nicht erzählen, dass meine Familie aus Iran kommt. Als ich ein Teenager war, haben Filme wie Argo oder Serien wie Homeland dieses Feindbild von Iran immer weiter befeuert. Einige MitschülerInnen hatten zu dieser Zeit auch einen Lieblingswitz. Und das war, mich zu fragen, ob meine Eltern Terroristen sind. Und ja, das ist schon auch ein Grund, warum ich Journalistin geworden bin. Ich habe ja aus erster Hand gesehen, was für einen Einfluss das hat, wie bestimmte Menschengruppen in den Nachrichten und Medien dargestellt werden. In meinen Sommerferien habe ich jedes Jahr aufs Neue gesehen, dass die Darstellung von IranerInnen einfach nicht der Realität entspricht. Und nach all dem habe ich dann 2022 das erste Mal wahrgenommen, wie die iranische Bevölkerung in Deutschland und im Rest der Welt endlich auch mal als etwas anderes gesehen wurde. Als die Woman, Life, Freedom-Proteste losgingen, war da plötzlich ein positives Bild von IranerInnen, das nichts mit Fanatismus oder Rückständigkeit zu tun hatte, sondern mit Mut, Freiheit und Selbstbestimmung. Für viele junge Menschen, auch hier in Deutschland, war das vielleicht das erste Mal, dass iranisch sein mit einer Bewegung verknüpft wurde, die Hoffnung gemacht hat. Und dann, während ich an diesem Podcast arbeite und mich mit diesen ganzen Themen auseinandersetze, passiert plötzlich das.
Israel hat in der Nacht rund 100 Ziele im Iran angegriffen, darunter auch Atomanlagen. Nuklearwissenschaftler und wichtige Militärs wurden gezielt getötet. Ob der Iran bereits mit einem Drohnenangriff reagiert hat, ist derzeit unklar.
Am 13. Juni 2025 greift Israel Iran an, das Heimatland meiner Eltern. Das Land, für das meine Familie bis vor kurzem wieder so viel Hoffnung hatte. Und plötzlich haben wir vor allem eins: Angst und Sorge um unsere Familien. Angst um unsere Tanten, Onkel und Cousinen. Manchmal vergehen Tage, ohne dass wir sie erreichen. So besorgt habe ich meine Mama und meinen Papa schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
Ich habe gesehen, dass eine Freundin mir geschrieben hat, dass Israel Iran angegriffen hat und bombardiert hat, mehrere Plätze in Teheran. Ich war auf einmal so schockiert, dann habe ich schnell Fernseher eingeschaltet. Und dann habe ich deutsche Nachrichten geguckt. Ja, die haben direkt gezeigt, dass Israel Iran angegriffen hat. Dann war ich einfach so, ich könnte nicht stehen bleiben. Und dann habe ich die Nachrichten gefolgt und geguckt, auf andere Sender habe ich auch geguckt. Ja, die haben um 3 Uhr morgen angefangen, mehrere Wohngebiete in Teheran zu bombardieren. Und eine von diesen Plätzen war auch in Narmak.
Kurz zur Erinnerung, Narmak ist das Viertel in Teheran, in dem meine Mama aufgewachsen ist. Sie hat in der zweiten Episode schon erzählt, wie dort schon in den 80er Jahren Bomben gefallen sind, wie sie damals schon Krieg erlebt hat. Und natürlich nimmt sie das alles extrem mit.
Das ist sehr traurig für mich, weil die armen Iraner, die haben nie Ruhe. Entweder müssen die von eigener Regierung einfach geschlagen werden oder halt von anderen Land.
Mhm.
Alles ist in meinen Augen einfach wie ein Ding vorgelaufen. Ja, ich war richtig traurig. Dann, die haben auch die Videos gezeigt.
Mama. Wollen wir aufhören, lieber?
Jeden Tag überschlagen sich jetzt die Meldungen.
For 40 years Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs.
Und während wir kaum realisieren, was da gerade passiert, fällt es mir auf. Zwischen Telefonaten und Nachrichten denke ich auf einmal, es ist wieder da, dieses Bild von Iran. Dieses Bild vom Feind. Iran als gefährliches Land, regiert von einem fanatischen Regime, das vom Westen befreit werden muss. Ich kann nicht anders, als mich an die 2000er zurückzuerinnern. Da habe ich ähnliche Aussagen gehört, als es um den Krieg zwischen Irak und USA ging. Das war ein Konflikt, der über 8 Jahre angehalten und das Land in Teilen zerstört hinterlassen hat.
The tyrant has fallen and Iraq is free.
Befreit wurde Irak dabei nicht. Und all das macht mir Sorgen, wenn ich jetzt an Iran denke. Und die Art, wie darüber berichtet wird. Klar, die Berichterstattung ist teilweise differenziert. Aber ich sehe auch wieder die Berichte, in denen sich wenig Empathie für die iranische Bevölkerung finden lässt. Alles auf Anfang.
Ist das nicht sehr verlockend, dass die Israelis jetzt die Drecksarbeit machen für ein Regime, das sehr viele in der Welt als einen wirklich großen Störfaktor wahrnehmen?
Frau Zimmermann, ich bin Ihnen dankbar für den Begriff Drecksarbeit. Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle.
Eigentlich sollte es in diesem Podcast um die Jin-Jiyan-Azadi-Proteste gehen und um die Folgen für uns. Um die Hoffnung, die wir durch die Freiheitsbewegung wieder für das Land gefunden haben. Um meine Mama, die plötzlich so politisch geworden ist. Die von hier aus alles versucht, um für die Leute in Iran zu kämpfen. Und auch um die Veränderungen, die die Proteste im Land angestoßen haben. Und jetzt? Jetzt ist alles irgendwie anders. Alles fühlt sich anders an. Die Hoffnung, die Veränderungen, unsere Mühen. Unser neu gefundener Stolz aufs Iranischsein. Also geht es jetzt in den nächsten beiden Folgen genau um das. Um meine Familie in Iran, die vom Krieg betroffen ist. Um die Veränderungen, die der Krieg für uns bedeutet. Und darum, was das alles damit zu tun hat, wie wir uns eigentlich selbst sehen.
Und ich war nur so, what the fuck, is this real? Und dann war ich so, sehe ich das wirklich oder ist es ein Fiebertraum?
Die sagen, hoffentlich dieser Angriff wird ein Grund zu Regimeabsturz.
Uns geht es einfach nur darum, zu wissen, ob es denen gut geht, weil wir wissen gar nicht, wo die sind. Manche sind ja noch in Teheran, manche haben es ja schon verlassen.
Ich weiß nicht, wenn ich merke, dass du bedrückt bist, bin ich auch bedrückt. Kann mich aber auch nur sehr schwer in dich reinfühlen gerade, muss ich sagen.
Hast du denn keine Angst, dass ich Rassismus erlebe?
Nee, das würde ich nicht sagen.
Aber ist es nicht präsent? Wieso ist es nicht präsent?
Weil ich es mir nicht so oft bewusst mache? Keine Ahnung.
Das war Folge 4 von 6 von Azizam, die Revolution meiner Mama. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es gern weiter und abonniert ihn auf eurer Lieblingsplattform. So verpasst ihr keine neuen Episoden. Die gibt's immer dienstags. Und zu Azizam gibt es übrigens auch eine Playlist. Da findet ihr alle Songs rund um den Podcast. Den Link dazu gibt es in den Shownotes.
When she crossed the border, you could hear us sing.
Azizam, die Revolution meiner Mama, ist ein Podcast vom SWR und Funk. Produziert von ACB Stories. Host bin ich, Aida Amini, Redakteurin beim SWR. Redaktion und Story Development, Dana Sarin, Viola Funk, Lisa Tutlis und ich, Aida Amini. Producer, Lisa Tutlis und Dana Sarin. Executive Producer, Viola Funk und Dina Rothenberg. Fact-Checking und Sensitivity Read, Amina Aziz. Hintergrundgespräch, Sonja Morad-Dari. Unterstützung in Redaktion und Produktion, Carlos Steurer, Jan-Philipp Wilhelm und Isabel Wob. Artwork, Chioma Lisa Michelle Otakago und Neda Rajabi. Original Music von Madani mit Dank an Pias Recordings. Musik und Sound von Dennis Hürter, Gesang von Dana Sarin und Gitarre von Hakan Halac. Redaktion SWR, Karin Feltes und Michael Lehmann. Redaktion Funk, Helen Schulte. In diesem Podcast wurden einige Namen zum Schutz der betroffenen Personen geändert. Newsclips von CNN, Deutsche Welle, SWR und ZDF.
Hello.